Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag.
Ja, mal ehrlich durchgezählt, wie viele Folgen Dschungelcamp haben Sie sich eigentlich beruflich angeguckt und wie viele vielleicht doch privat?
Ja, das vermischt sich und wahrscheinlich sind es unzählige. Also ich verfolge es von Anfang an. Ich habe ziemlich viel gesehen. Nach hinten hin ein bisschen weniger, weil es wiederholt sich dann doch.
Inwieweit unterscheidet sich aber die Art, wie man das schaut, wenn man es aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, von der, wenn man es privat zur Unterhaltung guckt?
Naja, verschiedene Dinge, die ja dann auch in Medien selbst wiederum besprochen werden, sind natürlich interessant. Und eine interessante Sache ist natürlich die, wie Stars dekonstruiert werden, also wie die auseinandergenommen werden und wie aber auch genau daran wiederum ja eine Grenzdiskussion oder eine Diskussion um Grenzen geführt wird, was man eigentlich noch machen sollte, um berühmt zu werden oder berühmt zu bleiben und wann das auch nach hinten losgeht, also wann es dann kontraproduktiv wird. Denn ich glaube, die Sendung steht einfach auch für diesen Diskurs darum, was Stars auf sich nehmen sollten, also wie weit sie gehen sollten, um im Gespräch zu bleiben.
Sie nennen solche Sendungen wie das Dschungelcamp faktuale Fernsehformate. Ja. Wodurch zeichnen die sich denn aus oder grenzen sich ab von anderen?
Naja, so Reality-TV generell ist ja eine Mischung oder ist eine Mischform aus Shows, Dokumentationen, bisschen Boulevard und auch dann so eine Art soapartigen Erzählung. Und jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel den neueren Scripted-Reality-TV-Formaten, die auch einen Disclaimer im Abspann haben, dass es nicht echte Personen sind, erfundene Geschichten, behaupten Reality-TV-Formate zumindest vom Anspruch her, dass sie real seien. Und das macht sich halt vor allem an den mitspielenden oder agierenden Personen fest. Das heißt, das sind real existierende Personen mit einem bürgerlichen Namen, die man mehr oder weniger kennt oder auch nachvollziehen könnte, die eine Adresse haben, wenn man so will. Und die Menschen werden dann zum Teil auch so gezeigt, dass sie sich so verhalten können oder auch so sprechen können, wie sie das gewohnt sind. Das heißt, die kriegen also kein Dialogskript hingelegt wie ein Schauspieler, das sie auswendig lernen müssten, sondern das wird möglichst zukunftsoffen gelassen, obwohl die Situationen insgesamt natürlich hochinszeniert sind.
Beim Dschungelcamp, da geht es ja so weit, dass eben die Zuschauer ja quasi dazu animiert werden, eine Lust an der Dekonstruktion, vielleicht auch an der Zerstörung dieser halbrealen Personen zu entwickeln. Was macht denn die Faszination aus, die so viele Menschen, Millionen Menschen dazu bringt, also den meisten Teilnehmern da das Schlechteste zu wünschen?
Naja, so Reality-TV generell verspricht Einblick in das Leben von anderen. Ja, und hier sind es halt eben Stars. Also die Wendung beim Dschungelcamp ist, glaube ich, eine zweifache. Es sind einmal Stars und dann sind es Anti-Stars. Also die Stars werden in irgendeiner Form von dem Thron geholt. Man kann auch sagen, es ist eine Art Anti-Celebrity-Show, wenn man so will. Also die handelt dann von Stars, die keine mehr sind, nie welche waren oder gerade versuchen, welche zu werden oder wieder welche zu werden. Und das ist aus zwei Gründen attraktiv. Und zwar einmal macht es natürlich Spaß zuzugucken, wie Leute sich abzappeln, wenn man so will, die mehr wollen zu können oder die sich für besser halten, als sie sind. Und dieses Möchtegern-Image, das ja da vorgeführt wird, das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Und das ist ein sehr altes, denke ich, Thema, also das von Hochmut und Fall. Und der dokumentarische Charakter solcher Shows trägt dann zudem dazu bei, dass es nicht nur berichtet wird, wie in der Zeitung oder in Nachrichten, sondern dass man halt wirklich zuschauen kann. Also kurz könnte man sagen, man kann scheiternden Stars beim Scheitern wirklich auch zuschauen. Und ich glaube, das nährt Schadenfreude in besonderer Weise. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist noch wichtig, ist nicht nur die Schadenfreude, sondern eben auch, dass abweichende Lebens- und Identitätsentwürfe da vorgeführt werden. Das heißt, die sich unterscheiden von einer Otto-Normalverbraucher-Perspektive. Also es wird sowas wie ein unsteter Lebenswandel auch vorgeführt, an dem man teilhaben kann, auch teilweise, weil die Leute sich ja unterhalten dort. Also die meisten, die beim Dschungelcamp mitmachen, oder viele davon, sind mehrfach schönheitschirurgisch operiert, haben Geschlechtsumwandlungen hinter sich, haben Gerichtsverhandlungen hinter sich, sind mehrfach betrogen worden, haben häufigere Partner gewechselt, hatten vielleicht einen Alkohol- oder Drogenzug hinter sich und so weiter. Das sind alles Sachen, die man vielleicht aus dem Alltag selbst nicht kennt und die man da nicht in einem Interview vorgeführt bekommt, also dass man Leute fragt, sondern wenn man so will, in Gesprächen unter den Teilnehmern selbst. Und das hat natürlich dann eine ganz andere Authentizität und auch einen ganz anderen Attraktionsmoment.
Jetzt ist ja man da schnell mit dem Urteil zur Hand, dass das Unterschichtenfernsehen ist, also auf der Zuschauerseite. Die Untersuchungen ergeben aber, dass da durchaus die gebildete Mittelschicht vor dem Fernseher sitzt und sich eben ja diesen Unfall quasi live anguckt. Warum sind die so fasziniert davon?
Naja, das Dschungelcamp ist unter den Reality-TV-Formaten, wenn man so möchte, auch ein Sonderfall. Also es ist ein kleiner Leuchtturm mit 30% Marktanteil und fast 8 Millionen Zuschauern. Das ist, glaube ich, die meistgesehenste Reality-TV-Sendung in Deutschland. Und es liegt an verschiedenem. Also es liegt einmal eben an diesem, ja, man könnte es nennen, so eine Art postmoderne Dekonstruktion von Stars. Also man hat einfach Spaß daran, dieses Star-Image auseinanderzunehmen. Dann kommen die satirischen, gut getexteten Moderationen dazu und insgesamt gibt es dann einen Mix. Also es ist eine Sendung, die jetzt unabhängig vom Inhalt, was da gezeigt wird, handwerklich einfach gut gemacht ist. Und ich glaube, die Mischung macht es dann, dass eben ja nicht nur bestimmte Schichten, wenn man das überhaupt unterstellen mag, beim Reality-TV vorm Fernsehen sitzen. Das stimmt schon bei so Sendungen wie der Supernanny nicht. Aber beim Dschungelcamp stimmt es erst recht nicht. Ja, also das belegen sowohl die Zahlen von der GfK als auch qualitative Untersuchungen zur Show selbst und auch zur Rezeption. Ja, es ist auch viel im Feuilleton einfach drüber geschrieben worden, über die Sendung. Und da ist der Tenor auch der, dass es halt mehrere Schichten und mehrere Schleifen hat, in die man sich da begeben kann. Und gerade diese mehrfache Ironie, die da wie in der Sendung liegt, die ist, glaube ich, auch für, ja, wenn man es so nennen will, Hörgebildete interessant.
Wenn man jetzt das Dschungelcamp nach auch schon 11 Jahren mit seinen Vorgängern vergleicht, also Formaten wie Big Brother, die ja so vor knapp 20 Jahren eigentlich Reality-TV groß gemacht haben, die sehen ja jetzt im Rückblick ja ziemlich altbacken und naiv aus. Also da wurden die Leute einfach beim normalen Leben gefilmt. Jetzt müssen sie eben nebenbei Schnecken fressen und irgendwie im Wald schlafen. Machen uns diese Formate zunehmend zynischer und voyeuristischer oder bedienen sie nur das, was eh schon da ist und ja testen immer weiter einfach nur die Grenzen aus?
Also ich glaube, Grenzen austesten ist ein gutes Stichwort. Also klar, Big Brother hat als Experiment angefangen und es war ja am Anfang auch durchaus interessant zuzuschauen. Also ich habe das da am Anfang auch verfolgt, 2000. Was eigentlich passiert, wenn man normale Menschen damals ja noch Fernsehen setzt und mal schaut, was die so machen. Ja? Und es hat sich eben gezeigt, dass das am Anfang durchaus interessant sein kann, aber dass sich das halt schnell totläuft. Es sind eben keine Dokumentationen, sondern es sind Unterhaltungsformate und ich glaube, die brauchen ein Konzept. Es gab, glaube ich, damals, wie wir es ausgezählt haben, über 130 Reality-TV-Formate und vieles ist dann eben auch schon mal gemacht worden. Und das heißt, man braucht natürlich immer wieder eine neue Idee, immer wieder ein neues Konzept und bei Reality-TV läuft das meistens darauf hinaus, dass man irgendwie diesen Realitätsanspruch, dass da was Reales geschieht, weil es ist ja nicht einfach eine Soap. Ja, und auf der anderen Seite aber die hochgradige Inszenierung, damit überhaupt was passiert, muss man inszenieren, dass man die beiden eigentlich widersprüchlichen Pole unter einen Hut bekommt. Einerseits Realität, andererseits Inszenierung. Ich glaube, ein Mittel ist, dass man den Körper in den Vordergrund stellt und Leute weinen und brechen lässt und sich abschwitzen lässt und Leute umoperiert, umstylt, das sind alles Dinge, die kann ich zwar inszenieren, aber ich erzeuge damit dennoch irgendwie einen realen Effekt. Das heißt, wenn im Dschungelcamp jemand brechen muss oder jemand weint oder jemand Hunger hat oder was auch immer, dann kann ich dem schlecht Realität absprechen, obwohl es natürlich innerhalb von einer hochinszenierten Situation stattfindet. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob das was mit Zynismus zu tun hat, aber es hat eigentlich was mit der Inszenierungslogik dieser TV-Formate zu tun. Ja, die müssen gewissermaßen nach einem Realitätsanker suchen und das ist häufig der Körper. Ja, den Körper kann man nur begrenzt inszenieren.
Das Dschungelcamp ist aktuell die erfolgreichste Reality-TV-Show im deutschen Fernsehen. Und warum das so ist und was wir auch daraus über gesellschaftliche Zusammenhänge zwischen dem, was im Fernsehen gezeigt wird, und den Zuschauern lernen, darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Axel Schmidt gesprochen. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.